Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen appellieren die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer an die Eigenverantwortung in der Bevölkerung. Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann rief zum Partyverzicht auf. Andere äußerten sich ähnlich. Bayerns Ministerpräsident Söder brachte ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ins Gespräch. Das Robert-Koch-Institut registrierte binnen 24 Stunden 3.483 Neuinfektionen. Am Wochenende melden jedoch nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI. Im Vergleich zu den vergangenen Sonntagen zeigt sich allerdings auch hier ein deutlicher Anstieg. Vor zwei Wochen waren es 1.411 Neuinfektionen, vor einer Woche 2.279.
Hier geht die Party weiter, trotz Sperrstunde mit Alkoholverbot und Maskenpflicht. Bei vielen Jugendlichen in Köln sind diese Botschaften noch nicht angekommen. Vor allem Großstädte bekommen das Nachtleben nicht in den Griff. Die Fallzahlen steigen. Städte wie Berlin, Frankfurt oder Bremen haben den Warnwert für Corona-Neuinfektionen bereits in der Woche überschritten. Essen, Köln, Mainz und Stuttgart kamen an diesem Wochenende dazu. Gleich mehrere Ministerpräsidenten appellieren an die Vernunft der Bürger. Nordrhein-Westfalen verschärft die Regeln für Hotspots. Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern draußen und über 250 drinnen müssen künftig abgesagt werden.
Und die Teilnehmerzahlen wird bei diesen ganz hohen Werten im privaten Raum auf 25 reduziert, wie wir das auch mit dem Bund gemeinsam verabredet haben. Damit schaffen wir jetzt Einheitlichkeit und Klarheit in allen Hotspots.
Der bayerische Ministerpräsident geht noch einen Schritt weiter. Söder fordert bundesweit höhere Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht.
Und um das dann auch umzusetzen, braucht es einen einheitlichen Bußgeldrahmen, so wie in Bayern 250 Euro als klare Regel, denn die Maske schützt den Vernünftigen vor dem Unvernünftigen.
Kanzleramtschef Helge Braun unterstützt den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten. Im Bericht aus Berlin sagt er dazu:
Angesichts der Tatsache, dass es immer noch viele Maskenmuffel gibt, die glauben, das wäre eine private Frage, das ist es nicht, sondern es geht darum, die Gemeinschaft zu schützen. Und deshalb sind empfindliche Bußgelder hier absolut richtig.
SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält auch verstärkte Kontrollen der Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für sinnvoll.
Die Ordnungsämter, die Polizei, aber auch die Bundespolizei, wenn man das also mit vereinten Kräften kontrolliert, und es sind ja ganz bestimmte Plätze immer, wo sich die Gefährder sammeln, dann kann man damit viel erreichen. Das ist auch in anderen Ländern übrigens gelungen. Von daher, ich würde da nicht kapitulieren, sondern das ist möglich.
Wie bekommt man die Hotspots in den Großstädten in den Griff? Kommende Woche sprechen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin über weitere Corona-Maßnahmen.
In den USA ist der Präsidentschaftswahlkampf wieder in vollem Gange. Amtsinhaber Trump plant nach seiner Covid-19-Erkrankung schon von morgen an wieder große öffentliche Auftritte. Er sei nicht mehr ansteckend, so sein Leibarzt nach einem erneuten Corona-Test. Trump hatte bereits gestern von einem Balkon des Weißen Hauses aus zu hunderten Anhängern gesprochen und dabei seinen demokratischen Herausforderer Biden scharf angegriffen.
Mit einem Telefoninterview beginnt der Präsident seinen Sonntag. Doch selbst von dem ihm eher freundlich gegenüberstehenden Sender Fox News muss Trump sich die Frage gefallen lassen, ob er noch ansteckend sei und zu früh wieder vor Publikum auftrete. Ich wusste gestern schon, dass ich ansteckungsfrei bin. Ich habe dieses verrückte China-Virus besiegt und es gibt dir Immunität, antwortet Trump. Gestern hatte er zum ersten Mal seit Bekanntwerden seiner Corona-Erkrankung vor mehreren hundert Menschen eine Rede gehalten. Trotz 50.000 Neuinfektionen pro Tag in den USA sagte Trump, das Virus werde bald verschwinden. Der Präsident versucht, das Thema Recht und Ordnung in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen und warnt vor einem Wahlsieg Joe Bidens. Falls die Linke an die Macht kommt, werden sie einen landesweiten Kreuzzug gegen die Strafverfolgung starten, und sie haben das jetzt schon getan. Um diese Botschaft überall im Land zu verbreiten, will Trump schnell wieder auf Wahlkampftour. Sein Leibarzt erklärt schriftlich, der Präsident stelle kein Ansteckungsrisiko mehr dar.
Schon morgen verlässt Präsident Trump das Weiße Haus und fliegt für einen Auftritt nach Florida. Dort und in einigen anderen wichtigen Bundesstaaten konnte Joe Biden seinen Umfragevorsprung ausbauen. Trump hat vor allem bei Frauen in Vorstädten und bei Senioren an Sympathie verloren. Viele werfen ihm vor, die Gefahren des Coronavirus zu verharmlosen.
In Belarus haben heute erneut Zehntausende Menschen den Rücktritt des autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko gefordert. Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk gingen dabei gewaltsam gegen friedlich Demonstrierende vor. Mindestens 170 Menschen sollen festgenommen worden sein, unter ihnen Journalisten. Lukaschenko ist bereits seit 26 Jahren im Amt und lehnt Neuwahlen weiter ab. Erstmals traf er sich mit inhaftierten Oppositionellen.
Gleich zu Beginn der heutigen Demonstration gingen belarussische Polizisten und schwarz gekleidete Männer brutal gegen Demonstrierende vor. Sie setzten Blendgranaten und Wasserwerfer ein. Mehrere 10.000 demonstrierten allein in Minsk. Die Menschenrechtsorganisation Vjasna berichtet von zahlreichen Festnahmen. Nachdem die Behörden in den letzten Wochen massiv gegen Journalisten vorgegangen waren und Akkreditierungen für ausländische Journalisten entzogen hatten, filmten heute Menschen aus ihren Fenstern und von Dächern, um die Gewalt gegen die Demonstranten zu dokumentieren. Anschließend stellten sie ihre Aufnahmen ins Netz. Einmal mehr forderten die Demonstranten den Rücktritt von Präsident Lukaschenko, dessen Wahl die EU nicht anerkennt. Gestern hatte sich der belarussische Machthaber mit inhaftierten Vertretern der Opposition im Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes zu Gesprächen zusammengesetzt. Lukaschenko zeigte mit dem Treffen, über das im Staatsfernsehen berichtet wurde, erstmals öffentlich Dialogbereitschaft. Die Hälfte von ihnen sind Juristen und sie verstehen, dass man eine neue Verfassung nicht auf der Straße schreiben kann. Die Opposition kritisierte das berüchtigte Gefängnis als absurden Ort für einen runden Tisch, auch weil Lukaschenko seit der umstrittenen Präsidentenwahl jedes Gespräch mit der Opposition abgelehnt hatte.
Gut einen Monat nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos bleibt die Lage auf der griechischen Insel angespannt. In einem neu errichteten Übergangscamp für bis zu 10.000 Menschen wurden durch heftige Regenfälle Zelte überschwemmt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk warnte davor, dass sich die bereits schwierigen Lebensbedingungen im Winter noch einmal verschlimmern könnten.
Innerhalb eines Monats ist die neue Zeltstadt Kara Tepe entstanden. Mit etwa 7.700 Menschen ist das Lager nicht voll besetzt, aber die Bewohner klagen über schlechte Bedingungen. Es gibt keine abgetrennten Schlafgelegenheiten und auch kein fließendes Wasser. Als es geregnet hat, war es hier sehr schlimm, weil Wasser in die Zelte eindrang und auch die Toiletten überschwemmte. Handyvideos von Flüchtlingen zeigen unterspülte Zeltplanen während der heftigen Unwetter. Nach offiziellen Angaben sind 80 Zelte unbrauchbar. Sie werden jetzt ersetzt und das Areal wieder trockengelegt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat das Lager zusammen mit der griechischen Regierung nach den Bränden von Moria aufgebaut. Das sind hier alles kurzfristige Maßnahmen gewesen. Sie reichen nicht aus im Hinblick auf den bevorstehenden Winter. Wir haben gesehen, dass die Zelte bei heftigen Regenfällen unter Wasser stehen. Das zeigt die Notwendigkeit, schnellstmöglich zu handeln. Das ist auch das Ziel der griechischen Regierung. 2000 Menschen mit positivem Asylbescheid wurden bereits auf das Festland gebracht. Für die anderen sollen die Verfahren beschleunigt werden. Wir haben uns bemüht, das Asylverfahren wieder in Gang zu setzen und wir sind optimistisch, dass wir bald wieder so eine hohe Anzahl von Asylverfahren haben werden wie vor dem Brand in Moria. Die meisten hier müssen weiter warten und wissen nicht, wo sie den Winter verbringen werden.
Die österreichischen Sozialdemokraten steuern bei der Wahl in Wien auf einen klaren Sieg zu. Laut bisherigen Hochrechnungen erreichte die SPÖ von Bürgermeister Ludwig etwa 42%. Dahinter kommt demnach die konservative ÖVP mit knapp 19%, gefolgt von den Grünen mit fast 15%. Das rechtspopulistische Lager mit der FPÖ verzeichnet deutliche Verluste. Die Abstimmung in Wien gilt in Österreich als wichtigste Wahl dieses Jahres.
Manche Wählerinnen und Wähler in Wien hatten klare Erwartungen. Sie wünschten sich einen deutlichen Sieg der sozialdemokratischen SPÖ und einen Absturz der Rechtspopulisten.
Rot wird gewinnen, Grün zulegen und der Strache hoffentlich abstürzen.
Vielleicht haben wir da eh Chancen dafür, dass wir da ein bisschen mehr Überraschung kriegen.
Also ich habe jedenfalls die Sozialisten gewählt und ich hoffe, dass es für die Sozialisten gut ausgeht.
Nach den ersten Hochrechnungen ist klar, dass die SPÖ weiter den Bürgermeister stellt. Amtsinhaber Michael Ludwig ging als haushoher Favorit ins Rennen. Er bleibt Regierungschef im Bundesland Wien. Die rechtspopulistische FPÖ verliert dagegen etwa 2/3 ihrer Wähler. Viele Anhänger offenbar immer noch enttäuscht. Ein Jahr nach dem Skandal um den damaligen FPÖ-Chef Strache. Er war heute mit einer eigenen Liste angetreten, scheitert laut Hochrechnungen aber an der 5%-Hürde. Verbessern können sich die Grünen, die sich Hoffnung machen, weiter mit der SPÖ zu regieren. Deutliche Zuwächse schafft die ÖVP, die Partei von Kanzler Kurz. Sie wird zweitstärkste Kraft. Stärker werden auch die liberalen Neos. Sie gelten als ein möglicher Koalitionspartner für die SPÖ. Die Wahl in Wien fand wegen Corona unter verschärften Sicherheitsbedingungen statt. Wählen mit Maske, Desinfektionsmitteln und wenn möglich mit eigenem Kugelschreiber. Wegen Corona stieg der Anteil der Briefwahlstimmen auf etwa 40%, ein Rekord. Die Auszählung wird darum länger dauern.
Hierzulande fehlen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft rund 342.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige. Trotz Milliardeninvestitionen sei die Betreuungslücke in den vergangenen 5 Jahren deutlich größer geworden, so die Welt am Sonntag unter Bezug auf die Berechnungen. Das Bundesfamilienministerium verweise auf den Ausbau von Kita-Plätzen, wie es hieß. Doch immer mehr Eltern wünschten sich immer früher einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in der Nations League ihren ersten Sieg verbucht. In Kiew gelang der DFB-Auswahl gestern Abend ein 2:1 Erfolg über die Ukraine. Direkt nach dem Schlusspfiff kehrten Spieler, Trainer und Betreuer mit einer Sondermaschine nach Deutschland zurück.
Um 4.30 Uhr heute früh ist das Abenteuer Ukraine beendet und die deutsche Mannschaft wieder zurück in Köln. 3 Punkte haben sie geholt in Kiew und damit den ersten wichtigen Sieg seit einem Jahr gefeiert.
Siege sind so, ist der Klebstoff für das, was eine Mannschaft dann am Ende eben auch ausmacht und was Selbstbewusstsein gibt.
Gegen die stark ersatzgeschwächten Gastgeber tut sich das DFB-Team anfangs jedoch schwer. Erst die Energieleistung von Rüdiger und das Tor durch Ginter bringen etwas Ruhe in die Begegnung. Aus dem Chancenplus und einigen Feldvorteilen macht der viermalige Weltmeister Deutschland insgesamt jedoch zu wenig. Erst in der 49. Minute fällt der zweite Treffer, extrem begünstigt durch einen Torwartfehler. Weshalb von einer Trendwende oder gar einem Befreiungsschlag der deutschen Mannschaft keine Rede sein kann.
Wir wissen auch, dass wir jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben. Wir hatten die eine oder andere Chance aufs 3-0, kriegen dann das 2-1 und dann... Dann wird es natürlich noch mal eng hinten raus.
Ein Elfmeter-Gegentor lässt den Favoriten noch mal wackeln. Deshalb sollte die Ausrichtung am Dienstag gegen die Schweiz offensiver sein. Fazit: Mit dem ersten Sieg in der Nations League hat es endlich geklappt. Und nach dem Zustandekommen fragt irgendwann sowieso keiner mehr.
Tennisprofi Rafael Nadal hat zum 13. Mal die French Open gewonnen. Der Spanier setzte sich im Finale von Paris in 3 Sätzen gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien durch. Für Nadal war es der 20. Grand-Slam-Triumph seiner Karriere.
Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring vor Max Verstappen und Danny Ricciardo. Der Weltmeister aus Großbritannien muss nur am Start seinen Teamkollegen Valtteri Bottas den Vortritt lassen. Der Finne fällt später wegen Motorschadens aus. Auch Sebastian Vettel hat wenig Erfolg beim Heimrennen. Der Ferrari-Pilot muss sogar seinen Landsmann Nico Hülkenberg ziehen lassen. Der als Ersatzmann 8. wird, Vettel nur 11. Ganz vorne aber Hamilton, der zum 91. Mal ein Grand Prix-Rennen gewinnt und den Rekord von Michael Schumacher einstellt. Dessen Sohn Mick schenkt ihm als Anerkennung einen Helm seines Vaters.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12. Oktober.
Auch in der neuen Woche sorgen Tiefdruckgebiete und kühle Luft für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht fällt an den Alpen längere Zeit Regen, oberhalb von 1000 Metern Schnee. Im übrigen Land teils klar, teils dicht bewölkt und einzelne Schauer, die im Nordwesten häufiger sind. Morgen viele Wolken, gelegentlich Sonnenschein, hier und da Schauer. Die meisten gibt's in Nordseenähe sowie im westlichen und südlichen Bergland. Auf den ostfriesischen Inseln heute Nacht um 10 Grad, in der Oberpfalz leichter Frost. Morgen in den Mittelgebirgen teilweise einstellige Werte, sonst 10 bis 14 Grad. Am Dienstag eine oft trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Im äußersten Osten später gebietsweise Regen, der sich am Mittwoch weiter ausbreitet und zum Teil länger anhält. An der Ostsee stürmisch. Am Donnerstag unbeständig und es bleibt recht kühl.
Die Tagesthemen gibt es heute um 23.15 Uhr. Karin Joska fragt darin den bayerischen Ministerpräsidenten Söder: Reisechaos und Wirrwarr um Beherbergungsverbote. Wie sinnvoll sind die Corona-Maßnahmen? Und ich weiß nicht mal, wie er starb, wie ein Pflegeheim zur Todesfalle wurde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.